Neues Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen bei Ungefiltert, der authentische Sales Podcast. Heute bin ich das erste Mal alleine mit einem Gast. Klingt ein bisschen komisch, fühlt sich für mich auch ein bisschen komisch an, muss ich ehrlich gestehen. Aber aufgrund unserer neuen Struktur, die wir haben, mit Patrick als Host, mit Aileen als Host und mit mir als Host, dürfen wir jetzt auch jeder Einzelfolgen machen. Und ich habe mir dafür gleich zu Jahresanfang den lieben Felix eingeladen. Felix, für die, die dich noch nicht kennen sollten, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum quatschen wir zwei heute?
Vielen Dank. Ja, ich finde es eigentlich ganz gemütlich zu zweit. So muss ich nicht auf so viele Fragen antworten, sondern kann sehr explizit auf deine Fragen eingehen und wir können so ein ganz, ganz gemütliches Neujahrsgespräch führen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Felix, 35 Jahre alt mittlerweile, geboren, aufgewachsen in Berlin, bin, ich glaube, in der Peripherie der LinkedIn-Sales-Bubble immer gewesen und jetzt seit kürzerem ein bisschen tiefer mit dabei, hat den Hintergrund, dass ich relativ nah an jemanden bei der SDRs of Germany bin, beziehungsweise mit dieser Person viel bin. Ansonsten, was mache ich? Ich bin, weiß ich nicht, ich glaube jetzt knappe 12 Jahre im Sales unterwegs, habe mal irgendwann angefangen, ganz klassisch Konzern Deutsche Bank, bin dann nach Internet Berlin reingestolpert, Groupon, Rocket Internet und dann über Umwege in Early Stage und darüber dann irgendwann auch in die Investorenschiene hingegangen und habe ja so eine kleine Boutique-Beratungsbude, die ja Investments macht und aber auch eben strategische Beratung, die im Growth-Bereich angesiedelt ist. Nicht nur Sales, weil irgendwann, ich glaube, ihr habt es im Podcast auch häufig gesprochen, so Marketing und Sales irgendwie zusammengehören. Ich hatte das große Glück, irgendwie Cross-Functional Leadership-Erfahrung zu machen. Genau, und that's me in a nutshell. Ich habe noch eine kleine Investoren-Community, Seed Society, für alle die, die es interessiert, einfach mal reinfolgen auf LinkedIn. Gibt es ein paar interessante Sachen über, wie funktioniert oder warum wir auch heute hier sind, warum, wie funktioniert dieser ganze Mechanismus dahinter, warum macht man, was man macht, weil ich selber auch, komme nicht von der Elite-Uni, habe mir das alles irgendwie selber beigebracht, weil ich dafür eine große Leidenschaft hatte und ja, das bin ich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir wollen sprechen über Startups, Investment, Fuck-up und gleichzeitig auch mal so ein bisschen den Sales-Bereich nochmal vielleicht beleuchten. Du kommst ja selber aus dem Konzern, hast du gerade eben schon gesagt, ganz spannend, glaube ich, mal zu schauen, okay, Sales für alle die, die vielleicht auch frisch anfangen, was wäre für mich das Bessere? Gehe ich lieber in den Konzern oder gehe ich lieber zum Startup? Je nachdem, ich glaube, wir beide haben in beiden Sachen unterschiedliche Erfahrungen gemacht und können da aus einem reichen Erfahrungsschatz schon mal schöpfen. Spannend. Erzähl doch mal, Startups. Jetzt bist du natürlich auch noch in Berlin, in der Startup-Stadt Nummer 1, wobei ich habe schon Leuten gehört, Berlin kriegt Konkurrenz durchs Rheinland. Mittlerweile, ich glaube, die Startup-Szene ja. Im Rheinland nimmt zu, was ich recht spannend finde. Vorab so die Frage, Gründen in Deutschland versus Gründen in anderen Ländern. Ich würde mal so von dir ein bisschen gerne Erfahrungen haben. Ist es wirklich so kompliziert, wie alle immer sagen, oder ist es auch viel Mindset und viel, wie gehe ich an die Sache ran, habe ich einen guten Plan?
Das ist eine sehr, sehr, sehr starke Einstiegsfrage. Und ich glaube, da scheiden sich sehr die Geister drum. Ich glaube, wenn man, also grundsätzlich zu sagen, gründen, und wenn wir jetzt nicht davon reden, wir gehen in irgendwie Investoren-Game und wir bauen ein Unicorn, sondern wir gründen erstmal, dann finde ich, ist Deutschland mittlerweile eigentlich relativ easy, wenn du weißt, wie es geht. Und das ist so, dass, wenn du weißt, wie es geht. Ich selber habe Investments getätigt, die eben dir dabei helfen, so Raketenstart, die machen das komplett digital zum Notar, gehen innerhalb von 24 Stunden, hast du gegründet, hast dein Konto, wenn dein Konto dann eröffnet und kannst dein Stammkapital einzahlen und eigentlich kann dann die Party auch schon mehr oder weniger losgehen. Allerdings, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte etwas bauen, was, ich sag mal, international Tech mäßig sich aufstellt, dann würde ich wahrscheinlich nicht in Deutschland gründen, einfach weil viel Regulatorik, viel Bürokratie sich dann eher anfühlt wie ein Marathon mit zusätzlichen Gewichten an den Beinen. Also ich glaube, am Ende bin ich niemand, der sagt, boah, auf gar keinen Fall in Deutschland gründen. Aber wenn du sagst, ich möchte etwas wirklich weltweit starten, dann sollte man sich vielleicht doch Gedanken machen. Und ich meine das gar nicht böse, sondern es ist eher so ein Weckruf an die Politik, ob ihr da nicht mal irgendwie von der Regulatorik, von der ganzen EU-Thematik vielleicht ein paar Sachen lockert, die das Leben für Gründer und GründerInnen einfacher machen würde.
Okay, schon mal ein guter Ansatz. Ich denke das auch. Ich selber mache seit, glaube ich, 6,5 Jahren Startups, viel Sales, auch viel Sales-Aufbau. Wenn du dir das so anguckst, was sind die größten Herausforderungen, wenn jemand sagt, ey, ich habe da eine Idee, ich will da was machen? Was würdest du sagen, ist so das, was am schwierigsten ist am Anfang?
Das ist am schwierigsten. Ich glaube, das ins Machen kommen. Ich glaube, viele Leute oder ganz, ganz viele Leute fangen an und machen sich Ideen oder gehen in die Ideation-Phase, evaluieren Ideen und kommen dann nicht aus diesem Denken raus. Ich glaube, was man sich bewusst sein muss, ist, die meisten Sachen, die du irgendwie dir vorstellst, die hat schon jemand mal vor dir gemacht. Das heißt, wenn du anfängst zu googeln und zu sagen, hey, ich will das und das machen, dann findest du irgendwen, der es irgendwie schon mal gemacht hat. Und wenn du dich davon dann entmutigen lässt, ist doof. Ich glaube, du kannst einfach ins Tun kommen. In dem Moment, wo du anfängst, dich zu bewegen und nicht stillzustehen, wird das ganze Ding irgendwo hin sich entwickeln. Und vielleicht als kleiner Tipp, die Idee, die du jetzt hast, wird wahrscheinlich im Ziel in 1, 2, 3 Jahren wahrscheinlich nicht mehr die sein, der du dir initial in den Kopf gesetzt hast. Das heißt, sei einfach flexibel, komm ins Doing und dann Learning by Doing wird sich das Ganze schon entwickeln und fügen. Nichts killt dich mehr, als die Sachen die ganze Zeit zu überdenken und Strukturen zu bauen, die du vielleicht irgendwo gesehen hast oder du hast dir 1000 Podcasts irgendwie angehört von irgendwelchen Entrepreneurs, die super erfolgreich waren wahrscheinlich und groß sind, aber die sind jetzt zu dem Zeitpunkt groß und haben dann die Idee, dass die Struktur so und so sein muss oder die für die jetzt passt. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es für dich jetzt so passt und dass du von Anfang an in diese Strukturen dich gießen musst, sondern mach einfach. Guck, dass du fail fast, learn faster, fall auf die Schnauze, fang wieder an, steh wieder auf, mach weiter. Ich glaube, das ist so das Schwierigste. Und wenn du dann einmal ins Rollen kommst und in der Bewegung bist, dann geht alles Weitere schon auch deutlich einfacher. Ich glaube, so der erste Schritt, der Sprung ins kalte Nass, ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwerste.
Okay. Aus der Erfahrung, du sprichst ja mit Gründern, du kennst Gründer. Großes Gründerteam, kleines Gründerteam, Einzelgründung, hat wahrscheinlich alles Vor- und Nachteile, oder? Hast du so ein Ding, wo du sagst, aus der Erfahrung funktioniert am besten?
Ja.
Oder am häufigsten gesehen?
Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Lass mich das mal vielleicht so aufdröseln. Also ich glaube, es gibt kein... Also es gibt Sachen, die funktionieren relativ gut und es gibt Sachen, die sind vielleicht aus einer Investmentperspektive anders zu betrachten. Also lass mal anfangen aus der Investmentperspektive. Wenn du irgendwo rein investierst, dann ist natürlich schon gut, wenn du ein Gründerteam hast, was gewisse Expertisen irgendwo abbildet. Ja, also du hast jemanden, der aus dem Commercial-Bereich kommt, vielleicht schon was gemacht hast. Du hast jemanden, der Produkt gebaut hat, der da vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mit gesammelt hat und eventuell, noch jemanden dabei, der so Zahlen, Daten, Fakten, Mensch ist, so ein tiefblauer Typ, wo alles genau richtig sein muss, der dann im Zweifelsfall irgendwie Finance und Legal irgendwie übernimmt. Wäre natürlich super gut, wenn die dann Hintergründe haben, das minimiert so ein bisschen dein Risiko, dass da irgendwie, also was es minimiert, es lowert das Risk ein bisschen, ist nicht kein Garant dafür, dass es nicht schief geht. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz, ganz tolle Solo-Gründer, die das alleine irgendwie wuppen und die so resilient sind aufgrund ihrer persönlichen Hintergrundgeschichte und das einfach im Alleingang machen. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich schon dafür gehen, zu sagen, hey, es sind verschiedene Kompetenzen und die ergänzen sich. Was der eine gut kann, kann der andere nicht und genauso andersrum. Ich glaube, das ist so... Das kann ein guter Schlüssel zum Erfolg sein. Aber was, glaube ich, alle gemeinsam haben, und das ist so, ich glaube, das ist das A und O an so einer ganzen Geschichte, ist die Willingness to win. Ja, also du musst obsessed von deiner Idee sein und du musst machen, egal was auch immer es bedarf, um da irgendwie ans Ziel zu kommen, weil du kannst die richtige Strategie haben und du kannst das alles auf Excel-Tapeten irgendwie ausrechnen und wenn du nicht das Mindset hast, um diese ganzen Sachen irgendwie auf die Straße zu bringen, dann kannst du es eigentlich vergessen. Das heißt, Mindset ist so das Größte, ja, also irgendwie so die Vision, die Resilienz, Team würde ich so als zweites nehmen und dann Idee als drittes. So.
Ja. Okay, ja, ist eigentlich recht spannend, weil das so ein bisschen ja, sag ich mal, eigentlich ja recht, also ich hätte jetzt gedacht, Idee als erstes. So muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen von der Wertigkeit her, weil ohne Idee bringt es anderen nichts, aber du hast schon recht, als allererstes wirklich sich mal Gedanken zu machen, okay, habe ich den Bock dazu, würde ich das machen, bin ich bereit, mich selbstständig zu machen, bin ich bereit, 24/7 in der Anfangsphase auch mal zu arbeiten, auch mit mehreren Leuten, bin ich bereit, Konflikte einzugehen, bin ich bereit, gegen Windmühlen zu laufen. So als allerersten Step, dann Team, bin ich voll dabei. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wobei ich selber in einem Unternehmen arbeite, wo man ganz klar sagen muss, okay, das ist das Gegenbeispiel dafür. Da gibt es einen mit einer Idee, der hat sich die richtigen Leute gesucht, die es umsetzen. Und daraus ist dann seit 8 Jahren ein funktionierendes Softwareunternehmen geworden. Das ist dann halt so die andere Variante, glaube ich. Idee als dritt, ich find's schon spannend, aber es ist durchaus so, wenn man sich so überlegt, der richtige Ansatz, einfach bei sich selber erstmal anzufangen und zu überlegen, so, ey, okay, bin ich der Typ dafür auch? Bin ich, ne? Hab ich Bock darauf? Habe ich Bock auf Investorengespräche? Habe ich Bock auf Pitchen? Habe ich Bock auf, wie soll man sagen, auf Sales selber? So können wir nämlich auch gleich schon mal die Brücke schlagen, ne? Wie immer, der Gründer, der anfängt irgendwie erstmal, oder die Gründer, die anfangen, selber Sales zu machen, ihr Produkt zu verkaufen, von der Picke auf, wenn dann die Idee da ist, spannender Punkt auf jeden Fall.
Ich glaube, vielleicht da mal einzuhaken, also warum sage ich Idee auch als drittes? Wie gesagt, da mal ganz, ganz faktisch beleuchtet, ne? Das ist jetzt aus der, natürlich guckst du dir, wenn du dir einen Pitch deck, und deswegen frage ich vom Anfang, wenn du das aus einer Investmentperspektive guckst, ist die eine Brille, und wenn du das aus einer, sag mal, Gründerperspektive, was würde ich also ich bin jetzt auch nicht krasser Gründer, so, ne? Don't get me wrong, ich habe ein bisschen was gesehen, ich habe ein paar Leute irgendwie gesehen, aber ich habe selber jetzt auch noch keine riesen Firma aufgebaut. Aber wenn du dir die Idee anguckst, also was war denn N26 als erstes? Das war eine Taschengeld-App für Kinder. So, daraus ist dann die Neobank geworden. Das wusste am Anfang auch so direkt niemand. Ja? Gibt's relativ viele Beispiele auch in der Szene, für wo dann ein Pivot hingelegt worden ist oder. Aber am Ende ist es eigentlich das Team. Und das ist das, was ich, und da können wir gerne mal über die Investoren-Layers reden, als Angel-Investor investierst du vorwiegend einmal natürlich in die Leute, so, also ob das Team in der Lage ist, diese Hürden alle zu nehmen, das ist eine, also Menschenkenntnis ist so sehr, sehr wichtig, dann natürlich ist die Idee gut genug, um damit irgendwie, also ist der Markt groß genug, kann das irgendwie, weiß ich nicht, funktionieren, ist ein Markt da, das ist natürlich als zweites, aber was man sich vielleicht auch dann bewusst machen muss und vielleicht, wenn wir nur die Investmentbrille aufsetzen, wenn du in dieses Investoren-Game reingehst, und ich sag nicht, wir machen diesen neumodischen Begriff Seedstrapping, also was heißt das? Zum Beispiel wie Debtist, eine Firma, wo ich investiert bin, die raisen einmal Geld, irgendwas zwischen 500 und 800 oder vielleicht 1 Million, und kommen mit diesem Geld aus und bauen das Ding dann profitabel. Das heißt, wir haben keine weitere Runde mit drauf. Ist das für dich als Investor cool? Oder aber sagst du, hey, ich investiere in eine Unicorn-Idee? Und dann muss man sich immer bewusst sein, der Gründer oder die Gründer, die das machen, die gehen da in eine Situation rein, wo du dich selber unmenschlichem Druck aussetzt. Ich habe im Bekanntenkreis einige und auch ein paar größere, so die ein paar Sachen im F&B-Bereich machen, die mehrere Double-Digit-Million-Beträge raisen, aber dann eben auch von 6.30 Uhr bis 23.30 Uhr da sitzen, kein privates Leben mehr haben für eine gewisse Zeit und wirklich diesen Deal halt gehen. Und du musst dafür, und das, wie gesagt, ich empfehle jedem, der irgendwie gründen möchte, sei dir bewusst, auf welche Reise du gehst. Wenn du den VC-Weg gehst, dann sei dir bewusst, das ist nicht, ich raise ein bisschen Geld, ich mache mir ein Secondary und irgendwie, dann läuft die ganze Sache schon. Nee, das ist 5, eher 7 Jahre richtig, richtig Druck. Weil das Geld von den Investoren braucht Returns. So, Und zwar idealerweise mehr als ein 10x.
Das stimmt, ja, absolut richtig. Also ich glaube auch, da muss man sich wirklich im Klaren darüber sein, so, ich gründe mal eben und mache, ist halt das eine, ich habe eine Idee, ist das andere. Das dritte ist, okay, ich bin ready dafür, das all in zu gehen, ich bin ready dafür, wirklich, wirklich Vollgas zu geben, ich bin ready dafür, sämtliche Komfortzonen zu verlassen, die ich in irgendeiner Form noch habe, um das Ding irgendwie groß zu machen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein guter Hinweis, auf jeden Fall. Danke. Ich glaube, also selber für mich ja auch, wir waren ja auch vor nicht allzu langer Zeit mal im Gespräch, wir zwei, und es ist nicht so, ich glaube, es ist sehr wichtig für sich selber auch zu erkennen, okay, wo sind denn so eigene Grenzen auch? Und was geht und was geht nicht? Und das ist so der ganz entscheidende Punkt. Und das sind so Dinge, die, wenn ich das lese, ja, du kannst ja relativ easy, dann gründe doch mal und dann machst du deine Bude auf und innerhalb vom Jahr ist das skaliert und dann geht das durch die Decke. Wir wissen wir beide, die schön hochglanzpolierte LinkedIn-Welt, die uns allen vorgaukelt, dass es so ist. Und wenn ich dann mit Gründern rede und die mir erzählen, so, ja, also, das erste Jahr haben wir hier auf Obstkissen irgendwo gesessen tatsächlich und haben echt teilweise da gesessen, haben uns überlegt, okay, wovon kaufen wir das nächste Mal ein, weil wir alles in die Firma gepackt haben, so ungefähr. Ja. Das ist halt nämlich nicht mal eben eitel Sonnenschein, nur weil da jemand kommt und sagt, ey, ich gebe euch 1 Million und baut mal eine Firma auf. Die Million ist ja nicht bei mir in meiner Tasche für private Ausgaben, sondern die Million ist in der Firma. Und ich glaube, das ist halt auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, den man sich halt, über den man sich im Klaren sein muss, wenn man es machen will. Du gibst halt alles das, was du vielleicht bisher an Sicherheiten und Ähnlichem hast, auf und gehst halt mal so wirklich all in. Erfahrung,
ja, ne? Ja, absolut. Also wenn wir über die, finanzierten Unternehmen sprechen, total. Und vielleicht da als noch Nebensatz für, ich weiß nicht, im Regelfall ist wahrscheinlich die Audience, die viel den Podcast hier hören, sehr, sehr, sehr sales-driven und vor allen Dingen jetzt vielleicht mal so die Brille und auch ich aus der Sales-Brille ja voll oft raufgeguckt und habe gesagt, boah, shiny Geschäftsführer und, kriegt raised 1 Million, 2, 5, 10, egal. Der Deal, den du da aber machst, ist ja eigentlich zu sagen, hey, wir gucken uns die Zahlen an, die bisher in der Firma gelaufen sind, sagen dann, okay, keine Ahnung, Customer Acquisition Costs sind okay, Retention läuft und ich kriege irgendwie Cost per Leads oder generell ne, diese Zahlen irgendwie halbwegs im Griff und jetzt kaufe ich mit diesem Geld Wachstum. Also es gibt ja Leute, die auf LinkedIn dann sich hinstellen und sagen, oh ja, guck mal, Handelsregister, der hat hier irgendwie 30 Mio miese gemacht. Nee, der hat kein Geld verbrannt, sondern der hat quasi Umsatz gekauft von fremden Geldern, um dann später die Firma ins Profitable zu drehen. Das heißt, dieses ganze Geld, was da fließt, ist von Investoren dafür da, um das in Wachstum zu investieren. Und wenn die Zahlen nicht passen, dann ist aber auch relativ schnell wieder, und das gehört auch zur Wahrheit, das Licht aus. Und dann hast du natürlich als Gründer schon auch den sozialen Druck, diese Bubble, um der sich die VC-Founder da irgendwie dreht, die haben schon auch enormen sozialen Druck, von wegen, ja, du musst es schaffen, du musst was reisen und du musst ein guter Typ sein und im Board-Meeting mit den Funds, weil du bist halt am Ende des Tages eine Zahl in deren Fund, der eine gewisse Zahl liefern muss. Und wenn du da nicht performst, so, dann schreibt man dich ab und du bist raus und und du kannst mit dem Rest leben. Ne? Das ist halt schon auch zweischneidige Schwert, was man geht. Ich will gar nicht so viel negativ darüber reden, weil es braucht auch die Unternehmerkultur. Ja, es braucht auch diese Leute, die das machen. Aber vielleicht mal, um dem das so ein bisschen den Glanz zu nehmen, oder beziehungsweise vielleicht mal den Schleier zu nehmen, dass das alles immer so eine tolle Welt ist, wir raisen Millionen, das geht alles irgendwie toll. Ja, schon auch, aber es ist schon auch ein dickes Brett, was man dann selber persönlich zu bohren hat.
Ja, voll. Also ich bin ja jetzt ein paar Jahre auf LinkedIn aktiv. Ich finde das immer spannend, wenn du dann mal so siehst, dann wird irgendwas voll gehypt über ein halbes Jahr und dreiviertel Jahr. Du siehst wirklich auch, okay, ey, da ist richtig Kohle reingeflossen. Auf einmal, so von einer Sekunde auf die andere, pop, weg. Komplett. Ja, ja. Und dann fängst du mal kurz an zu recherchieren und siehst dann so, ah, okay, alles klar, die haben es nicht geschafft. Ja. Und das ist dann immer so dieser Moment, Bootstrap versus Investor, was gerade bei Startups eines meiner Lieblingsthemen ist, so, wo ich da immer sitze und mir denke, so selber im Bootstrapped Unternehmen, wo ich immer denke, okay, Vor- und Nachteil, ne? Vorteil, du wächst organisch, Nachteil, du wächst organisch. Ne? So, du kannst halt nur ausgeben, was du hast. Auf der anderen Seite musst du aber auch keine Angst haben, dass wenn mal ein Monat scheiße ist, also zumindest was Wachstum angeht, weil du hast ja bestehende Kunden, die bezahlen, dann bricht es dir nicht das Genick.
Voll.
Und zwar überhaupt gar nicht. Und das ist auch nicht so, dass du sofort mit der Peitsche hinter jedem stehen musst und sagen musst, ja, du musst, ne, so können wir jetzt schön die Brücke auch zum Sales einmal schlagen. Du musst, sondern du kannst auch wirklich sagen, so, ey Leute, alles klar, gucken wir uns an, warum ist denn das eigentlich so, woran liegt das gerade? Und können in Ruhe reagieren und müssen nicht so überhitzt wie manches Startup, was man dann ja schon auch mitbekommt, in irgendwelche Richtung. Und dann wird nochmal Kohle nachgeschossen und nochmal Kohle nachgeschossen, weil was du gerade eben sagtest, Wachstum kaufen, funktioniert aber ja nicht immer. Und dann ist irgendwann, ist es halt verbrannt und das Geld ist weg so. Und das ist halt schon, finde ich, eine spannende Situation auch.
Ja, total. Ja, und Sales spielt da natürlich, also gerade im B2B-Umfeld immer eine sehr, 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 sehr große Rolle, um eben diesen Wachstumstreiber zu haben. Ne? Und ich glaube, viele kennen das, wenn der Druck dann auf einmal von oben steigt, ja. Also wenn es dann heißt, so Leute, keine Ahnung, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt den 19. Januar, so, ne? Letztes Jahr war schon auf Biegen und Brechen irgendwie. Und dieses Jahr heißt es, boah, Ziele nochmal, keine Ahnung, 50% höher und die ganze Staff denkt sich, wie?
Ja, das genau kommt so. Ja, richtig. Und dann guckst du mal bei LinkedIn rein, dann siehst du so im Dezember haben sie alle geschrieben, ah, schön, jetzt ist erstmal Pause und mein Vorsatz für nächstes Jahr, weniger hasseln und nicht mehr 10 Stunden oder 12 Stunden am Tag arbeiten, sondern nur noch 8 und mehr Rücksicht auf mich selber. So, und Mitte Januar guckst du bei LinkedIn rein und denkst dir so, ah, okay, erst klar, die Neujahrsvorsätze sind vorbei nach 3 Wochen, weil geht gar nicht, weil du selber das gar nicht beeinflussen kannst. Und das ist halt schon für mich auch einer dieser Punkte, wo ich sagen muss, ist halt was wir für uns im Podcast ja auch immer so drin haben, als Thema irgendwie so, wo ich denke so, okay, es ist und bleibt einfach ein Company-Culture-Game, ne? Das muss man halt wirklich sagen, ey, wie wollen wir als Unternehmen, kennen genügend Startups, die trotzdem Druck haben, die auch VC-finanziert sind und wo es trotzdem anders läuft und wo es trotzdem anders funktioniert und wo anders umgegangen wird, wo anders Sales gemacht wird, all diese ganzen Geschichten.
Ja, voll. Mhm.
Also das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Jetzt haben wir ja eben schon so ein bisschen über deine Nähe zu den SDRs gesprochen. Ich würde die mal kurz mit reinnehmen wollen, gerne diese Nähe. Du bekommst ja auch relativ viel mit, so was gerade am Markt losgeht. Wir haben viele offene Stellen. Ich finde aber auch, wir haben wenig gute offene Stellen. Ich habe relativ viele gesehen mit Gehaltsangaben in letzter Zeit. Und ich stelle fest, dass sich das Gehaltsniveau, nur so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, wieder ein wenig normalisiert, speziell im Software-Sales, im Vergleich zu anderen Sales-Bereichen. Ja. Gehst du da mit?
Da würde ich mitgehen und ich glaube auch da hat es eine komplexere Ursache, aber ich glaube, eine davon wird sein und wird es vielleicht mal... Lass uns mal gedanklich 3 Jahre zurückgehen, so 2022, 2023. Mhm. Wir hatten natürlich an den Kapitalmärkten ein Umfeld mit Corona, mit Negativzinsen, und da kommen ja auch, ich will jetzt gar nicht bashen, ja, aber Gorillas und alle anderen großen Ideen her, wo Milliarden, also nicht Milliarden, aber Hunderte von Millionen Euros reingepumpt worden sind, nicht aufgrund von, dass es so eine geile Idee ist oder dass es so eine super Sache ist, sondern einfach schlichtweg aus der Motivation heraus, dass wir sagen, okay, bevor Negativzins, also es ist alles besser, als die Dinger irgendwo im US Treasury Bond oder auf der Bank zu lassen oder, das Cash muss deployed werden. Das heißt, es werden ganz, ganz viele Sachen finanziert, es werden Wachstumscases geschaffen, die wahrscheinlich gar nicht so hätten existieren können. Und damit einhergehend gab es dann auch einen Arbeitnehmermarkt. Ja, also es war sehr viel Geld im Markt. Die ganzen Stellen wurden ausgeschrieben, Arbeitnehmer konnten sich aussuchen, wo ich hingehe. Das treibt natürlich dann irgendwo den Preis. So, was wir jetzt haben ist, wenn du dir, und jetzt Software-Sales ist häufig getrieben, also es gibt natürlich auch viele Bootstrappen, viele profitable Unternehmen, aber auch ein großer Teil davon ist natürlich irgendwie durch Venture Capital finanziert. Und dann hast du natürlich schon die Dynamik, dass die Funds, die erstmal irgendwie Cash gesammelt haben in diesem Negativzinsumfeld, dieses Cash deployed haben, jetzt aber keine Returns liefern können, ihre zweite oder ihr Continuing Fund einfach nicht machen können. Ich komme vielleicht gleich kurz mal darauf, wie so ein VC arbeitet, wie der Geld verdient und warum das so ist. und jetzt halt reihenweise die Unternehmen Cost-Cutting machen müssen. Und was ist der größte Punkt irgendwie auf der P&L? Die OPEX, also die operativen Expenses. Da sind halt Gelder mit drauf. So, und dann guckst du halt ein paar Mal. So, und dann fliegen die Leute raus, beziehungsweise es wird gecuttet, es gibt Layoffs, wenn sie nicht zu sehen, bei, bisher hatten wir jetzt Personio, hatten wir letztens irgendwie, dann hatten wir, ach weiß ich, keine Ahnung, you name it, ja, ganze Big Tech lässt dann wieder ein paar Leute gehen und dann dreht sich das ganze Ding. So, und auf einmal hast du keinen Arbeitnehmermarkt mehr, sondern du hast einen Arbeitgebermarkt und der guckt jetzt natürlich rauf und sagt, ey, da ist super viel Talent im Markt. Ich kann jetzt eigentlich, und das ist bei den SDRs mit Matthias gerade nichts anderes, wir helfen ja Unternehmen zu hiren. Und da ist schon so, dass die Leute sagen, ey, pass auf, wir wollen, dass du 4 Tage im Office bist. Das konntest du dir früher, ging das nicht mehr, das geht jetzt. Jetzt kann man dazu, ich halte mich so ein bisschen zu dem Thema, ne? Also ich habe da auch meine eigene Vorstellung von. Aber natürlich können die jetzt die Bedingungen setzen. Und dann normalisiert sich das eben wieder. Ja? Also wenn du dir überlegst, dass da teilweise Leute, keine Ahnung, 6-stellige Gehälter gezahlt bekommen haben für einen Job, der das einfach schlichtweg vielleicht gar nicht rechtfertigt. Mhm. Das ist schon, ja, du hast recht. Also ich glaube, daher kommt das ein bisschen. Ich glaube, das ist auch, so hart das jetzt vielleicht für den einen oder anderen klingt, gesund, einfach mal wieder auf einem normalen Niveau zu sein. Es kommt immer noch häufiger vor, dass Leute in den Interviews auch sitzen. Also ich mache bei den SDRs halt viel Leadership, die dann sagen so, ja, du Alter, ohne 400k OTE. 400k OTE sind Sachen, die kriegst du vielleicht in einem DAX-Konzern auf einem sehr, sehr hohen Level. Und in der Bude, wo du 300 Mann irgendwie hast, so, sorry, aber das ist Kirche im Dorf. Und ich glaube, das normalisiert sich wieder. Ich glaube, es wird noch so 1-2 Jahre dauern, bis das wieder komplett normal ist, aber voll. Also gehe ich mit, es normalisiert sich, also, oder geht wieder nach unten und kriegt damit halt ein bisschen Normalität.
Ja, voll. Ja, an dieser Stelle rufen Props fürs ständige Posten von Gehaltsabrechnungen aus dem Bereich Sales und Umgebung. Auch das rückt für mich vieles gerade. Ich finde das immer sehr spannend. Du siehst, da ist mal so ein Ausreißer dabei, der wirklich cool, große 6-stellige Jahresbeträge. Aber du hast auch Leute dabei, wo ich dann sitze und ich gucke mir die Position an und denke so, huch, da hätte ich gedacht, der verdient mehr. Und das sind dann schon so Dinge, die rücken halt wirklich vieles wieder gerade. Ich kann es dir, also so meine Erfahrung halt natürlich zwangsweise, wir haben in den letzten Jahren halt auch öfter geheiert und dann sitzt du da und denkst dir so, ey, mit was für Gehaltsvorstellung kommen die Leute um die Ecke, ne? Und ich sitze da und denke mir, nein, sorry, also ich kann dir nicht mehr Fixum bezahlen, als ich als Head of Sales OTE habe. Sorry, bei aller Liebe. So, geht nicht. Ne? Ja. Nicht, weil ich dir das nicht gönnen würde oder so, aber es passt halt in unsere Gehaltsstruktur nicht rein. Und ich merke gerade wieder, es normalisiert sich ein bisschen dahingehend, dass es für gerade Unternehmen, die halt nicht VC finanziert sind, sondern so wie wir Bootstrap, halt und gucken müssen, okay, was können wir denn bezahlen? Und dafür natürlich auch komplett andere Ziele haben. Also bei uns ist keiner irgendwie mit, keine Ahnung, 7-stellig ARR-Ziel oder sowas unterwegs. Natürlich, zwangsweise verdient er auch weniger. Logo. Ja. So, wenn ich die 10% nehme, die du dann vielleicht mal so hast und so bummelig, das passt halt nicht vorne und nicht hinten. Ich finde es beruhigend, ich bin da voll bei dir, ich finde es beruhigend, dass der Markt sich ein bisschen wieder abkühlt, dass die Gemüter sich ein bisschen erhitzen, dass es ein bisschen wieder runtergeht, weil ich finde, wir haben da teilweise echt, also wenn ich so manche Dinger gesehen habe, einfach auch Maß und Mittel verloren in den letzten Jahren.
Ja. Also
nicht, absolut. Nicht nochmal, nicht, dass ich es niemandem gönne, das zu verdienen, alles gut. Aber es ist halt schon teilweise echt heavy, was da draußen unterwegs war die letzten Jahre. Bin ich voll dabei.
Ja, genau. Und ich glaube, es kommt genau aus diesem Hintergrund, um vielleicht den Bogen zu spannen. Ja, also was passiert? Ich möchte Wachstum kaufen. Das heißt, ich gehe zu den Investoren und sage, ey, Leute, ich brauche so und so viel Geld für Staff, für dies und das, für Adspend, für Customer Acquisition Costs, wo eben auch Gehälter mit eingebildet sind. So, klar, ne? Aber wenn ich dieses Wachstum mit dem Geld nicht mehr kaufen kann, so dann wird es normal. Und vor allen Dingen auch, wenn dann Leute da hinkommen und vielleicht mal Appell an die jungen Leute da draußen, so, wenn du 100.000 Euro OTE hast, also du musst mal zusehen, was bedeutet das denn eigentlich für den Arbeitgeber, für die Firma? Du hast 23% Lohn- und Nebenkosten drauf. Das heißt, du hast 123.000 Euro, die du als Sales-Typ erstmal reinspielen musst, Gewinn, ne? Und dann ist ja eigentlich deine Aufgabe, noch plus X Gehälter zu zahlen, weil du bist eine Revenue-Maschine. Das heißt, eigentlich musst du mindestens im Jahr irgendwie 250.000 Euro reinspielen oder noch ein bisschen mindestens mehr.
Eher mehr,
damit du dich für diese Firma überhaupt lohnst. Und dann ist die Frage, die du dir vielleicht auch mal im Interview oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht mal hinterfragen musst, bin ich denn in der Lage, das zu tun? Ja. Und wenn dann die Antwort ist nein, dann sei auch nicht böse, dass dir niemand die 100.000 gibt, weil so.
Ja, ne? finde ich absolut gut und richtig. Ist einfach auch mal so klar zu sagen. Ne? Also es ist halt, gerade auch das ist halt ja einer dieser Punkte so in den letzten Jahren, der sehr schwierig auch zu verargumentieren war. Ne? So, also auch für uns, für mich in Gesprächen, wo ich da sitze und mir denke, so, hey, ja, na klar, gerne, du kannst das fordern, aber ich kann dir das bezahlen.
Ja.
Ne? So, weil du gehst bei mir mit irgendwie, wenn du 120 kostest, dann wenn du 200 einbringst, okay, aber 120 Kosten, nee, die kann ich gar nicht produzieren für dich, sorry, ist einfach so, weil du wirst in den ersten 3-4 Jahren wirst du nicht mehr als, ja, sagen wir mal, 80-90 einbringen, weil so ist unser Markt halt einfach und so lange dauert es halt einfach, bis das Ding am Laufen ist und wenn du dann noch einen Berufsanfänger nimmst, was ich gar nicht irgendwie, ne, sondern der es einfach noch nie gemacht hat, dann habe ich noch längeren Zeitraum, weil ich will ihn ja nicht schon nach 6 Monaten wieder rauskicken. Sondern eigentlich ist ja meine Idee zu sagen, ey, okay, nee, den baue ich schon auf und mache ihn schon erfolgreich irgendwie langfristig. So. Und dann ist das eigentlich ein Invest, den ich als Unternehmen tätige erstmal auf 2-3 Jahre. Und wenn ich mir dann Lebensläufe angucke mit halbes Jahr und da ist auch viel, ne, du wirst dann mal gefeuert wieder, wie so oft. Ja. Aber da ist dann auch viel, nee, das hat mir nicht gereicht. Und da kam der Nächste, der hat mir das Doppelte geboten, da bin ich dann hingegangen, wo ich dann da sitze.
Ja, und es ist ja auch, also ich ganz im Ernst, es ist ja auch schon so, dass ein Arbeitsvertrag ein Deal ist, der besagt, Arbeitszeit, also Lebenszeit gegen Geld. Und wenn dir jemand mehr für deine Lebenszeit zahlt, dann ist absolut fein zu sagen, ich nehme das. Aber man muss trotzdem vielleicht auch ein bisschen aufpassen und auch gerade, also auch Matthias macht super viel SDR-Hiring oder beziehungsweise scoutet mit Lea auch zusammen. Und da gibt es super viele Leute, wie du gerade angesprochen hast, ne? Die sind so ein halbes Jahr da, halbes Jahr hier, ein Jahr da. Und natürlich ist das für die meisten ein Red Flag. Und da geht so ein bisschen glaube ich, so ein bisschen die Schere auf. So Leute, die sagen, hey, pass auf, ich will irgendwie Karriere machen. Und statistischerweise ist es erwiesen, dass wenn ich promoted werde, ich kriege irgendwie 5 oder 6% mehr Lohn. Vice versa, wenn ich switche, kriege ich 20%. Dann funktioniert das bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwann läufst du in den Dead End rein, weil die coolen Unternehmen, die guten Unternehmen, die gut zahlen, die gucken sich deinen Lebenslauf an und sagen, ey, du bist ein Jobhopper, du bist ein Jahr lang hier, du bist ein Jahr lang da, du hast nie geschafft, irgendwie kontinuierlich zu bleiben irgendwo, die nehmen dich da nicht und dann bist du irgendwann stuck. Das heißt, es funktioniert vielleicht relativ schnell, einmal kurz auf ein gewisses Gehalt hochzukommen, aber dann bist du gecapped.
Ja, das stimmt absolut, sehe ich genauso. Und gerade auch da nochmal, was ich halt so immer denke, Sales ist kein Ausbildungsberuf, erster Punkt. Jetzt haben wir Leute, die, ja, aber ich habe doch studiert, ey, sorry, bei aller Liebe, bitte sei mir nicht böse, aber du hast nicht Sales studiert. So, Punkt, fertig. So, und jetzt gibt es Menschen, die haben Talent und so weiter und so fort, denen fällt es leichter. Es gibt Menschen, für die es schwieriger ist zu lernen. Und dementsprechend auch da wieder, es hat ja Gründe, warum Studiengänge, Ausbildungen und so weiter und so fort ein paar Jahre dauern. Auch da wieder für mich so einer dieser Punkte, ey Leute, kneift doch mal die Arschbacken zusammen und bleibt mal irgendwo 2 Jahre oder 3. So, ja. Macht das doch einfach mal. Zieht doch mal durch. Und ne, lasst euch nicht irgendwie blenden von, da gibt's einen Euro mehr und hier, da ist keine Ahnung irgendwas, sondern schaut euch einfach wirklich mal realistisch an, okay, wie ist denn das eigentlich? Auch eigentlich ist es gar nicht so schlecht hier. Okay, vielleicht bin ich nicht der Nächste, keine Ahnung, der durch die Decke geht, was das Geld angeht, aber ich kann trotzdem da gut mit leben und verdiene immer noch mehr als meine Freundin, die im Krankenhaus arbeitet und mein Kumpel, der bei BMW am Fließband steht, so ungefähr und. Ich finde einfach, das ist ein ganz wichtiger Punkt und deshalb finde ich es cool, dass ihr diese Arbeit da so macht, dass ihr einfach auch da sehr, sehr eng an der Realität bleibt. Nochmal soll nicht heißen, dass du nicht auch gutes Geld verdienen kannst und sollst, aber ich finde auch OTEs sollte man sich irgendwie mal genauer angucken und mal schauen, okay, ey, ne, meine Lieblingsfrage ist immer, ey, frag doch mal, wie viele von den Leuten erreichen das?
Klar.
Klar. So, ne? Wichtigste Frage. Hast du ein Sales-Team mit 10 Leuten und 2 erreichen das, die anderen nicht? Ja, dann weißt du, die 2, wenn sie auch noch overperformen, dann ist da. Ich habe letztens irgendwo was gelesen, da war jemand, der hatte irgendwie, keine Ahnung, über 200% oder sowas Zielerreichung und der hat irgendwie das ganze Team mitgetragen. Ey, sorry, ganz im Ernst, da muss ich mich als Führungskraft fragen, was läuft falsch?
Ja, ne? ich erzähl noch was aus einer Company-Steuerungssicht. Die Ziele, die du gesetzt bekommst, die sind meistens sowieso so hoch, dass sie eh in den Stretch sind. Ja, also es ist nie so, dass da jemand steht und sagt, ich mach ganz sicher klar, dass du das OTE auf jeden Fall hittest, weil das OTE wahrscheinlich die 120% sind und nicht die 110.
Also ist doch 80 das neue 100, ne?
Ja, schon, aber für deinen Performance-Plan ist es halt schon halt deine 100. Ne?
Ja, genau. Eileen, gut zuhören. Wir haben es schon vor einem halben Jahr vermutet. Felix gibt es so, dass es ja, öfter... Ja. Also ganz im Ernst, ich habe auch das Gefühl, öfter mal so, ne?
Ja, aber relativ einfach, fehlt mir das Wort dafür, wie das heißt. Es ist ein psychologischer Effekt, den ich eben... Also wenn ich dir jetzt sage, Björn, pass auf, wir wollen dieses Jahr, wir beide zusammen, wir wollen 100 Euro verdienen, ja, dann überlegen wir uns, wie kommen wir auf diese 100 Euro, wenn ich dir jetzt aber sage, komm, wir machen 1000 Euro, dann gehen wir ganz andere Wege, ja, das heißt also, wenn ich das Ziel höher setze, dann gedanklich andere Wege und versuche mich reinzudenken, über was würde ich tun, um die 1000 Euro zu bekommen. Dass die Wahrheit und im Financial Model vielleicht drinsteht, das Ziel von der Company ist aber eher die 750 zu machen, ist dann natürlich von oben irgendwo einkalkuliert oder beziehungsweise auch von gutem Management einkalkuliert, weil ich dann realistisch irgendwie vielleicht auch diese Zahlen schaffe. Das heißt, ich setze den Mitarbeiter in eine Position, wo ich ihm sage, ey, pass auf, das ist dein Spread, der arbeitet so, als würde er auf 120%, also als müsste er auf 120% meines Ziels kommen, arbeitet aber für sich auf 100%.
Auf seine 100.
Und in dem Moment, das ist genau das, was nicht passieren sollte.
Jetzt. Gehört dazu, wir sind bei ungefiltert.
Klingelt es hier. So, bin ich wieder da? Ich bin
ja,
wieder da.
Ja, bist du.
Super.
Ja. Ja, also okay, spannendes Ding. Jetzt nochmal Sales-Sicht. Du selber hast auch Sales gemacht. Wir wollen ja mal, dass die Leute auch was mitnehmen daraus. So. Wenn du einen Tipp gibst, Anfänger, jemand sagt, ey, ich will im Sales starten. Ganz konkret, Startup oder Konzern?
Also, ich selber, und ich nehme das mal, ich würde nicht im Startup starten. Mach's nicht. Weil ich glaube, um eine gute Karriere machen zu können, wenn dein Ziel ist, ich möchte eine Karriere machen, dann solltest du, und da sind wir wieder beim Thema Ausbildung, in einem Unternehmen arbeiten, was at scale funktioniert. Meine Sales-Erfahrung oder mein Urstand, also Deutsche Bank ist so, das Bank, das hat mit Vertrieb ein bisschen was zu tun, aber nicht wirklich. Ich hab bei Groupon gelernt, das ist Cold Calling, Inside Sales, ohne irgendwelche Demo-Desk-Geschichten, wir haben kalt am Telefon verkauft, an Gastronomen, Beauty-Studios etc. pp. Das war mit aufgesetztem Salesforce, Quantum Lead, Feynman und irgendwelchen Algorithmen damals schon 2015, 16, schon sehr, sehr krass at scale, mit Reports, Meetings und so weiter und so fort. Und dann siehst du, wie so eine Maschinerie, so eine Predictable Revenue Machine funktioniert. Du lernst sehr solides Handwerk und von da aus kannst du dann gerne auch in ein Startup gehen, würde ich sagen. Aber ich glaube, die Lernkurve in einem Startup ist eine andere, einfach weil du hast teilweise First-Time-Founder, die Founder-led Sales gemacht haben, die immer anders verkaufen werden als du, weil das eigentlich die Person ist, die dann dafür verkauft. Also ich würde sagen, geh ins große Unternehmen, lerne sie, wie so eine Organisation aussieht und dann, es ist unfassbar, sieh, wie so eine Organisation aussieht und nimm dann mit, für dich, wo du hin willst. Weil der Sprung zu sagen, okay, ich war jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe angefangen als, let's say, SDR, ich bin zum Senior SDR geworden, ich habe dann Closing-Erfahrungen gemacht, nochmal als Account Executive, so ich habe einmal die komplette Wertschöpfungskette durch Und jetzt ist meine Erfahrung super viel wert, weil jetzt kann ich eben vielleicht auch mal eine Founding-AI-Rolle machen, ja, und kann sagen, hey, ich ziehe uns die Prozesse hier ein, weil ich weiß, wie es funktioniert. Und du bist einfach besser gewappnet für das, was kommt. So.
Mhm. Ja, das okay, finde ich gut. Ich würde es tatsächlich genauso unterstützen, solange wie Sales kein Ausbildungsberuf ist, was du wirklich, wo du wirklich sagen kannst, okay, irgendeine Form von Learning, egal was es gibt, bin ich voll dabei. Ich würde auch empfehlen, erstmal in was Größeres zu gehen, vielleicht auch da mal die Halle zu putzen und die Werkstatt zu fegen, weil es einfach dazugehört, um wirklich mal, also im übertragenen Sinne, ne? Und andere Frage, die mich noch interessieren würde, wie stehst du dazu, dass der SDR immer noch der Einstiegsjob ist in Sales? Ich habe dazu mittlerweile eine sehr eine andere Meinung, als ich sie noch vor ein paar Jahren hatte. Ich bin gespannt auf deine.
Also ich komme aus einer Zeit, da gab es sowas gar nicht. Also Sales war Sales. So, ich glaube, die ersten, die das damals seinerzeit gemacht haben in meinem Umfeld, von denen ich weiß, war so Shutterstock oder so. Die haben damals das geteilt. Aber ich habe noch Full Funnel gelernt. Also ich habe gelernt, Lead Research, kalt anrufen, pitchen, Termin machen, Angebot, chasen, closen, Unterschrift. Ich finde, und das ist mein persönliches Empfinden, und ich weiß nicht, ich finde, der SDR-Job ist eigentlich schwerer und mental auch fordernder als ein Account-Executive-Job. Weil das Closing, wenn du eine gute Qualifikation machst und weißt, dass der gute Herr oder die gute Dame oder wie auch immer ein Problem hat, zu der richtigen Zeit das Geld hat, und du damit irgendwie was löst, dann ist der Rest davon Kür. So. Deswegen, ich finde, der SDR ist meiner Meinung nach einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg oder Misserfolg deines Unternehmens. Und ich sehe sehr häufig, und das ist jetzt vielleicht mal kurz so diesen Spread von dem, was habe ich in meinem Day-to-Day-Alltag irgendwie, was kriege ich da zu Gesicht? Es kommt sehr häufig der Punkt, wo man sagt, ja, ey, ich brauche Termine, ich stelle einfach Werkis ein, die dann den SDR-Job machen. Und das ist der größte Fehler, den die meisten Leute machen, weil das funktioniert nicht. Der Werkstudent, der ist nicht so oft da, der hat keine Ahnung, wie es funktioniert, der wird niemals dein Produkt so verkaufen wie du, lieber Founder, ja, sondern du musst selber das lernen. Du musst selber auch erstmal verstehen, wie funktioniert die Thematik. Funktioniert Mail bei mir? Funktioniert LinkedIn bei mir? Ist es Cold Calling? Welcher Pitch? Welche Value Prop? Wo ist der Pain? Wann rufe ich an? Wer ist mein ICP? Also dieses ganze Thema ICP ist aber so ein ganz, 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 ganz anderes Thema. Ja. Und dann kann ich weitermachen. Und einen SDR immer so als Einstieg zu sehen, ich finde, das sind sehr, sehr gleichwertige Stellen. Und ich würde mich sogar dafür aussprechen, zu sagen, hey, der SDR muss mindestens der muss eigentlich eine gleichwertige Stelle wie der Account Executive im Unternehmen haben, weil das eine funktioniert und das andere nicht. Und ich meine auch, dass manche Account Executive, also ich habe für das ein oder andere Venture ja auch irgendwie mal, dann sitze ich in einem Gespräch drin und dann wird mir zugespielt, sagen, hey, kannst du mal irgendwie den Kandidaten hier nochmal anhören, ich glaube, der ist gut, und dann sagt er, ja, ich bin Account Executive, und boah, du, so, größte Red Flag, auf Kaltakquise habe ich keinen Bock. So, deswegen will ich Account Executive. Nee, Alter, so, du musst auf jeden Fall mal irgendwie, also auch ein guter Account Executive telefoniert mal kalt raus. Fragt mal nach einer Empfehlung, fragt mal irgendwie nach einem Upsell. So, du sitzt nicht nur da und wartest auf deine Inbounds. Wenn du das bist, so, dann bist du eigentlich ein besserer Customer Success Manager.
Ja, genau, bist du Vertriebssachbearbeiter und machst eigentlich Auftragsannahme, ist so meine Definition dafür immer. Ja, ich muss immer lachen. Ich habe letztens mit dem ehemaligen Teamlead von mir zusammengesessen und der sagt das auch. Ich sag, und wie sieht's aus so? Und dann sagt er, wir machen Auftragsannahme. Sagt er, gut bezahlte Auftragsannahme, sagt er, die Leute erreichen trotzdem ihre Ziele, alles gut. Ne? Ich sag, okay, und es ist halt immer noch so. Und dann sitzt du da und denkst dir so, oh krass. Es gibt also auch noch Branchen, wo das funktioniert. Aber für mich auch ganz klarer Punkt, Dominik Klingenberg hat es auch schon genauso propagiert wie du. Ich sehe es genauso, für mich AI, SDR, absolut gleichwertig. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir irgendwann diesen Jobs des SDR einfach weil uns auch die Leute dafür ausgehen werden, zwangsweise, irgendwann nicht mehr haben werden. Und ich sehe für uns, also bei uns ist es genauso, bei uns macht jeder Full-Cycle-Sales. Haben zwar Studis, die recherchieren und die unterstützen, dafür finde ich es nämlich genau richtig. Ja. Dafür macht es auch voll Sinn. Aber ansonsten ist der Rest beim Seller. Und ich finde, da gehört es auch hin. Und ja, auch im Software-Sales. Das ist ja, wir machen das ja schon seit ein paar Jahren. Wir sind dafür, weiß ich noch, vor 3 Jahren, als ich hier angefangen habe, sind wir dafür sehr belächelt worden, als wir gesagt haben, nein, wir machen es nicht und wir machen nicht die Struktur mit SDR und AI, sondern jeder muss bei uns alles machen, der muss den gesamten Prozess können, von vorne bis hinten.
Du musst ja auch mal überlegen, also ich habe das, vor allen Dingen ist es so ein, ich weiß auch gar nicht, woher, du sprichst viel mehr mit Sales Leuten als ich jetzt vielleicht das potenziell tue oder auch vielleicht von Leadership Leuten. Ich frage mich, wo dieser Gedanke herkommt, dieses SDR und AI zu trennen, weil wenn du dir das überlegst, nur mal von der Unit Economic Sicht, ich habe einen SDR, dem zahle ich, keine Ahnung, lass mal 80.000 Euro OTE sagen. So. Dann habe ich aber auch noch einen Account Executive und der ja meistens noch ein bisschen fetteres Gehalt bekommt. Lass den mal irgendwie auf dem Target 120 verdienen. Dann sprechen wir über 200.000 Euro Kostenblock, die ich für diese Person habe. Warum habe ich nicht einen, der alles macht für
120? Ich hab die Antwort drauf. Also ich glaube erstmal, wenn du diese beiden zusammennimmst mit ihren 200.000, die sie kosten im Jahr, plus nochmal Nebenkosten, sind wir bei 250, so den Dreh rum bummelig, die müssen ja Minimum eine Mille einspielen, damit sich das rechnet, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also alles unter 1 Million für die beiden zusammen ist eigentlich nicht praktikabel. So, was machen wir jetzt also? Wir glauben, dass wir dem AI mehr Zeit für mehr Demos und mehr Abschlüsse verschaffen, dadurch, dass er sich nicht mehr um den ersten Step kümmern muss. Das heißt, wir glauben eigentlich, und das ist zumindest mein Empfinden dabei, durch die Aufteilung auf 2 Jobs glauben wir, dass sich das, was ich rausbekomme, verdoppelt. Und das funktioniert aber nicht. Das ist ja genau der Irrglaube dabei. Also der Irrglaube ist ja zu sagen, okay, wenn ich einen habe, der macht nur Akquise die ganze Zeit in irgendeiner Form und ich habe einen, der nur relativ gut ist im Kühe umschubsen, dann ist das relativ einfach und dann kommt hinten raus locker mal das Doppelte raus, als wenn ich das mit einer Person mache. Ja, generell natürlich, wenn jemand den gesamten Sales Cycle verantwortet, hat er per se weniger Zeit. Ja. Die Frage ist ja aber, wie viel macht denn so ein AI eigentlich? Also wenn ich höre, dass es AIs gibt, die haben, keine Ahnung, 10 Zielkunden, weil der Markt so klein ist oder so, weißt du, vielleicht auch nur 15, dann frage ich mich bei einer 40-Stunden-Woche ernsthaft, was tust du den ganzen Tag?
Ja.
Also so, und ohne, dass das böse gemeint ist, alles nochmal gut, ne? Jeder hat seine und so weiter und so fort, aber ernsthaft, was machst du 8 Stunden am Tag? Weil du kannst mir nicht erzählen, dass du jeden Tag 1,5 Stunden dir jeden Account anguckst, so ungefähr, also ne, 2 Stück pro, damit du das die Woche irgendwie dein Ziel rumkriegst, dann hast du einmal alle 3 Wochen einen Touchpoint mit denen, sorry bei aller Liebe, aber das passt doch nicht vorne und nicht hinten.
Ja, also das ist, da gehe ich auch mit und ich glaube auch, und ich glaube schon, dass es, ich glaube, es macht Sinn, sowas zu haben, wenn du wirklich, weiß ich nicht, vielleicht ein sehr komplexes, großes Produkt aller CRM-System hast, wo du den Product Guy, den Finance Guy, Sales, Marketing, irgendwie alles mit an Stakeholder machst und dann wirklich dich um diesen Kunden kümmerst und es wie so eine Projektarbeit ist, wo das Ticket dann aber auch, keine Ahnung, mindestens 200.000 pro Deal ist. So, dann sehe ich das, aber ich sehe ja auch teilweise Leute, und ich will jetzt gar nicht irgendwie großen Namen nennen, aber es sind im Energiebereich oder aber in anderen Finance-Bereichen auch, wo die Average Ticket Size nicht ansatzweise so hoch ist und du fährst dieses Modell und da muss man sich dann, und jetzt vielleicht mal auf ungefiltert und Karriere vielleicht hingespielt, fragen auch, wenn du weißt, dass die Tickets heißt, dass du dich nicht rechnest, das wird mit dir jetzt quasi Wachstum gekauft, das heißt aber auch, Kollege, du bist als nächstes auf der Abschlussliste, wenn es mal eben wieder nicht so gut läuft. Genau. Also, ne, so, weil du bist
ja. Ja, genau. Du füllst ja die Pipeline auf, das ist ja auch noch was. Das ist ja auch was, wo Leute mir sagen, ey, jetzt haben sie mich am letzten Tag von der Probezeit gekündigt. Ich sage, ja. Ich sage, weißt du, warum? Ich sage, dafür hast du in deinen 6 Monaten, auch wenn du dein Ziel nicht erreicht hast vielleicht, aber du hast so viel Pipeline generiert, dass das beim nächsten VC-Meeting super spannend wird, weil der sagt, oh, guck mal hier, das ist unsere Pipeline, weil die haben wir jetzt ja gerade mal wieder künstlich aufgebläht. Die ist ordentlich voll. Genau, du weißt, worauf ich hinaus will. Passt, ja. Wir brauchen nochmal 2 Millionen, weil wir wollen weiter wachsen. Ja. Genau, das ist halt der Irrsinn bei dieser Geschichte. Und da finde ich es wirklich, wirklich, ich finde es einfach an der Zeit, da auch Klartext zu reden, den Leuten mal zu sagen, ey Leute, also ne, beide Seiten, Unternehmen, aber natürlich auch die da arbeiten, ey, rechnet einfach damit und wundert euch nicht.
Ne? Ja, absolut. Also es muss dir halt, wenn du in so einen Case gehst, muss dir halt irgendwie klar sein, es kann, also deswegen auch als Tipp, wenn du dir sowas anguckst und ich benutze das mal ganz kurz als Werbefläche auch für mich. Wir suchen gerade für Deptist jemanden, also einen Account Executive und einen Head of Sales. Warum kann ich dahinter stehen? Die wachsen profitabel. Also die machen aber auf jeden Fall 6-stellige Gewinne pro Monat und einen gewissen Umsatz pro Mitarbeiter, der besser ist als alle Branchenriesen in deren Vertical. Das heißt also, wenn du da hingehst, wirst du langfristig Spaß haben. Guck dir solche Sachen an. Frag im Gespräch mit deinem Hiring Manager mit und so, frag doch mal einfach, wie groß sind denn so die Deals? Was bleibt denn da ungefähr hängen? Und dann mach dir ein paar Gedanken darüber und im Zweifelsfall frag mal in der Community, also wenn du Teil von der Community bist oder irgendwie Leute, wo du glaubst, die vielleicht ein bisschen Plan haben, entweder so zu dir kommen oder kann auch mir mal eine DM schreiben, völlig wurscht. Rechne den Case durch, guck, ob es Sinn macht. Wenn es Sinn macht, geil. Wenn nicht, dann kannst du es trotzdem machen. Ich sag gar nicht, mach's nicht, aber sei dir halt einfach bewusst, dass das hinten raus einen Rattenschanz haben kann. Ja. Triff einfach eine smarte Entscheidung, wenn es um Startup geht. Also es kann, und da vielleicht nochmal so in eigener Sache, es kann natürlich für dich ein goldenes Ticket sein. Ich habe eine Organisation aufgebaut, im Banking-Bereich damals. Ich hatte ein Package, ich hatte ESOP-Anteile. Die ganze Bude wurde verkauft für gutes Geld. Ich habe ein bisschen Geld gemacht. Das kann natürlich sein und es kann auch eine Riesenchance sein, aber es ist immer High Risk, High Reward. Also es geht nicht, ich spiele die komplett sichere Bank und kriege dann das Maximale raus. Muss jeder für sich selber wissen, wo er da reingeht. Und wenn du jung bist, dann probier es aus, aber wie gesagt, guck halt.
Ich guck gerade auf die Zeit, das finde ich ist ein relativ gutes Ding. Wir haben zum Schluss, die Zuschauer, Zuhörer und regelmäßigen werden es wissen, immer so eine Abschlussfrage, die wir jedem stellen. Jetzt zeigt sich, ob du unsere Folgen bisher bis zum Schluss gehört hast oder nicht. Dein größter, ich nehme es mal, normalerweise fragen wir nach dem Sales-Fail, aber wir nehmen mal so deinen größten Fail der letzten Zeit. Was fällt dir spontan ein und magst du ihn mit uns teilen?
Ja, also auf jeden Fall, gerne. Ich würde es anonymisiert machen. Ich hole ganz kurz ein bisschen aus. Es gibt... ich war ziemlich neu in diesem, oder ich habe mir diesen ganzen Investmentkram irgendwie beigebracht, weil ich es cool fand und weil mich das interessiert. Wen es interessiert, gerne reinfolgen, ich erzähle ein bisschen was drüber. Und es gibt immer, du machst ja am Anfang, wenn du sowas machst, bei so Startup-Investments machst du eine These. Und die ist eigentlich initial entscheidend dafür, ob du Roulette spielst oder ob du das Ganze mit System machst und eventuell, also und damit dann nicht 100%, aber mehr garantiert oder mehr mit mehr Sicherheit zum Erfolg gehst. Und ich habe mich treiben lassen von FOMO und habe etwas gemacht, was eigentlich gegen meine Prinzipien steht. Habe dann auch einen 5-stelligen Geldbetrag da reingeklatscht und der ist jetzt weg. Und wie bin ich damit umgegangen? Da muss man sich selber wirklich nicht anlügen und nicht irgendwie Blame Game nehmen. Und deswegen sage ich, ich habe eine These gehabt. Ich habe erst gesagt, oh, wie doof, ist ja scheiße gelaufen und Mann, warum hast du denn nicht und so. Also die Personen geblamed dafür. Aber im Endeffekt wusste ich, es war eine doofe, also es war FOMO. Ich habe gewusst, dass es FOMO war. Ich habe mich bewusst gegen meine Prinzipien entschieden und habe dann die Quittung dafür bekommen. Deswegen sei ehrlich zu dir selber, glaub an deine Prinzipien, sei dir selber treu. FOMO ist etwas, was überall auf diesem Planeten funktioniert. Selbst Social Media ist ein riesiger FOMO-Apparat. Lass es einfach sein. Sei ehrlich zu dir selbst.
Ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Felix, ich habe das Gefühl, wir könnten noch 3 Stunden weiterquatschen. Insofern
ja.
Können Sie mal überlegen, ob wir da nochmal eine andere Folge draus machen. Finde ich recht spannend. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Vielen Dank für sehr coole Insights. Vielen Dank für ein sehr, sehr kurzweiliges Gespräch. Euch, liebe Leute, bleibt nur mir darauf hinzuweisen, folgt uns auf Insta, TikTok, LinkedIn, auf Spotify, auf Apple Podcasts, RTL Plus, auf Podigee, keine Ahnung, wo ihr uns überall findet. Abonniert unseren Podcast und seid dabei. Hört euch auch die Folgen von Aileen und Patrick mit an. Super, super cooler Content, lohnt sich auf jeden Fall. An dieser Stelle wie immer noch mal meine Lieblingslanze für die SDRs. Wenn ihr in keiner Community seid im Sales, dann ist das für euch die Community Nummer 1, weil nirgendwo bekommt ihr einfach so viel gute Insights. Ihr findet nirgendwo so viel Hilfe. Ihr bekommt nirgendwo so viel Fragen auf alle Antworten rund ums Thema Sales wie bei den SDRs. Und deshalb auch da nochmal vernetzt euch mit Felix. Sowieso, egal ob ihr im Investment Game unterwegs seid, egal ob ihr gründen wollt, ob ihr Sales macht, ob ihr Fragen habt, aber natürlich auch an dieser Stelle mit Matthias Lea, mit meinen beiden Co-Hosts Aileen und Patrick. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Restwoche und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.